tatsächlich waren meine Ohren da schon beim ersten Song kaputt, weil die Gitarre von Angus Young so brutal laut gedreht war bei dem ersten Song, dass du wirklich, also es hat wirklich wehgetan und du konntest auch nichts anderes hören gefühlt.
Jetzt sind wir natürlich beim absoluten, ich sage es mal so, Pop-Song angekommen. An der zweiten Stelle auf der B-Seite. Ich empfinde das so und deshalb ist es auch eines meiner liebsten ACDC-Lieder.
Mit einem Song, der eigentlich so ein bisschen untypisch ist, weil er in dieser Form nie wieder von AC/DC kopiert wurde.
Aber die Art, wie der Show macht, gibt dir das Gefühl, das ist der beste Gitarrist, der jemals gelebt hat.
Moin und hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Boys of Summer, dem 80er-Podcast. Heute geht es um laute Musik der 80er, es geht um Dramatik, es geht um ein Comeback, das schneller kam, als man es erwarten konnte. Wir sprechen heute über das Album Back in Black von AC/DC, ein Album, das vor ziemlich genau 46 Jahren erschien. Mein Name ist Eckhard Maronde und wenn ich sage, wir sprechen heute über das Album, bedeutet das, dass es im Boys of Summer Podcast Studio heute gedrubbelt voll sein wird. Mit dabei ist mein wunderbarer Co-Host Alex Klug. Moin Alex.
Hallöchen.
Na, wie ist es?
Wenn ich so dicht gedrängt bei diesen Temperaturen da dran sitze, kann es ja nur eins sein. Und das finden wir jetzt raus.
Ja, alles klar. Die kühlen Getränke sind hinten am Kühlschrank. Bedien dich einfach. Außerdem mit dabei unser Experte heute und ein gern gesehener Gast überhaupt im Boys of Summer Podcast. Er ist Journalist und Musiker bei den Bands Darkness und Task Force Toxicator. Herzlich willkommen, Dominik Rothe.
Hallo, vielen Dank für die erneute Einladung.
Ja, wunderbar.
Langsam öfter dabei als ich, wa?
Ja.
Das habe ich jetzt nicht nachgezählt.
Ja, aber wir nähern uns. Aber ja, es ist schön, dass wir das mal alle gemeinsam schaffen. Ich glaube, zu dritt, Eckhard, hatten wir bisher nur eine einzige Folge, oder?
Na, drei Folgen hatten wir
verzeih,
auf jeden Fall.
Du hast wieder
zwei Folgen mit Experten und eine Folge natürlich mit einem super Sondergast. Und das war natürlich Mr. Tony Hadley von Spandau Ballet.
Den du gerade damit offiziell als Nicht-Experten betitelt hast. Sehr gut.
Er ist natürlich Experte in eigener Sache, ganz klar.
Das stimmt natürlich.
Aber heute geht es wieder um laute Klänge, um Gitarren. Nicht nur eine Gitarre, sondern um zwei Gitarren. Und es geht um Gesang, der ferkliger nicht sein könnte. Alex, bist du gut vorbereitet?
Ich bin, ja. Also ich bin so gut vorbereitet, wie ich für eine Band, die ich interessanterweise überhaupt nicht im Schallplattenregal habe, vorbereitet sein kann. Wohl aber kann ich sagen, ich war schon auf dem Konzert und das hat ja dir gereicht, mich in diese Runde dazu zu nehmen. Aber ich würde das einfach mal verbinden mit der Anschlussfrage an unseren lieben Gast. Dominik, wie viele AC/DC-Platten besitzt du?
Zwei oder drei? Also tatsächlich auch gar nicht so viele und das sind, muss ich ehrlich gestehen, auch nur alles welche, die ich meinem Vater mal abgeluchst habe. Also selber gekauft habe ich, glaube ich, noch nie einen.
Welche hast du abgeluchst?
Auf jeden Fall Highway to Hell.
Jawohl.
Die war definitiv dabei.
Okay, das ist die, die jetzt in der Vergangenheit liegt.
Aber ja trotzdem auch eine wichtige Rolle spielt, würde ich behaupten, für das, was wir gleich besprechen.
Ja, die im Grunde genommen natürlich auch das vorweggenommen hat, was dann passierte danach. Aber gut.
Also es ist tatsächlich nur Highway to Hell, was ich meinem Vater abgeluchst habe. Ich schaue gerade nach.
Das heißt also, aus 2 bis 3 ist dann doch nur eine geworden. Das hast du jetzt so schnell.
Ja, ich dachte, er hätte auch noch Power Age mindestens gehabt, aber
drei
dem war
minus
wohl nicht so.
2 ist doch relativ einfach. Nee, ich meine, wir haben ja auch alle Use Your Illusion. Und, genau, Eckhard, ich glaube, wir müssen mal vorwärts oder rückwärts rollen. Genau, also wir befinden uns am Anfang der 1980er Jahre und damit qualifiziert sich das vorliegende Album gerade so für unseren Podcast, wenn natürlich auch Ursprünge und diverse Replikationen natürlich in Vergangenheit und Zukunft liegen. Worüber sprechen wir? Führ uns mal herein.
Ja, wir sprechen über ein Album von der australischen Band AC/DC und es ist das Album Back in Black. Und Back in Black, das deutet schon darauf hin, dass es sich um eine Art Comeback handelte und wir werden gleich noch genauer drauf zu sprechen kommen, worin eigentlich dieses Comeback bestand und wie schnell es eigentlich auch kam. Mich würde noch interessieren, ihr beide, ihr als ausgewählte Experten, ihr wart schon mal auf ACDC-Konzerten und
Ja.
auf welcher Tour habt ihr sie gesehen, Alex? Ich nehme an, es war nicht 1980 bei dir.
Nein, es war noch in den 70ern, natürlich. Nee, bei mir war es relativ stumpf die letzte Tour. Genau, das war natürlich auf der letzten Tour, auf der Power-Up-Tour am 21. Mai 2024 in der Veltins Arena zu Schalke.
Und wer war da Sänger?
Ich dachte, es wäre Axl Rose und bin auch wegen November Rain hin tatsächlich. War dann aber ganz große Enttäuschung. Nein, Sänger war selbstverständlich der neue Brian Johnson. Das ist der
Der
neue
neue,
Sänger von
genau.
AC/DC, nicht der alte. Wichtig zu unterscheiden. Genau, nein, der war zurück und hat sich erfreulicherweise von seinem Hörsturz oder seiner Bedrohung, sein Gehör möglicherweise nach der letzten Tour dauerhaft komplett zu verlieren, sage ich jetzt mal so absolut, glücklicherweise erholt und war mit ganz dicken Ohrenschützern zurück auf der Bühne. Jetzt bin ich natürlich gespannt, Dominik, wo warst du und wie kaputt waren deine Ohren?
Ich war 2009 in Oberhausen auf der Black Ice
Jo.
Tour und tatsächlich waren meine Ohren da schon beim ersten Song kaputt, weil die Gitarre von Angus Young so brutal laut gedreht war bei dem ersten Song, dass du wirklich, also es hat wirklich wehgetan und du konntest auch nichts anderes hören gefühlt für den kompletten ersten Song. Das war wirklich brutal. Also so ein Soundfuck-up bei so einer großen Band habe ich glaube ich noch nie erlebt. Das hat sich dann nach dem ersten Song zum Glück sehr schnell gelegt und dann war es auch eine super Show, aber das war auf jeden Fall
Es
schmerzhaft.
ist ja vor allem wirklich so, dieser Ruf eilt ihnen voraus, dass es so laut sei. Und ich habe das eigentlich sehr belächelt, weil die Konzerte, wo ich mit Ohrenschmerzen rausgegangen bin, das waren halt kleine Clubkonzerte, wo es laut war. Oder noch
Ja.
mittelgroße Hallenkonzerte. Aber so ein Stadion war ich halt immer so, das kriegst du ja in Winde, also mehr oder weniger kriegst du es gar nicht so laut, dass du da wirklich, dass es wirklich wehtut. Aber ich kann mich anschließen. Also ich glaube, ganz so ein krasser Fail war das jetzt nicht. Aber es war heftig, heftig laut, ja. Also den Ruf verteidigen sie auf jeden Fall. Und Eckhard, das ist jetzt der Grund, warum du noch nie da warst, oder?
Genau,
Ja.
genau. Na, nein, es hat sich einfach noch nicht ergeben, nicht? Also,
Aber hättest du Lust?
Ja, natürlich, klar. Ich
Gehen wir
meine,
zu dritt
das
nächstes
ist doch
Mal.
wirklich, wir gehen das nächste Mal zu dritt. Und bei ACDC ist natürlich jetzt immer die Frage, wer gehört eigentlich dazu? Und da gab es natürlich leider in den letzten Jahren noch einige Änderungen, aber zur klassischen oder zu einer klassischen Besetzung, nämlich die ab 1980, gehören auf jeden Fall Angus Young, den Namen haben wir jetzt gehört, das ist der Lead-Gitarrist, der auch heute noch mit dabei ist. Sänger Brian Johnson, Alex, du hast ihn den Neuen genannt.
Werde ich jetzt auch die Podcast-Folge so durchziehen, ja.
Na, ja, ganz klar. Dann hatten
Aber kann
wir.
man doch jetzt eigentlich auch wieder machen, oder?
Ach
Nach und
Ja,
kurz
richtig,
bestell
ist ja
dich ein mit Axl
erst
Rose.
5 Jahre dabei. So.
Kann man
Genau.
doch jetzt sagen, er ist wieder der neue
Genau,
Axl Rose ist der
zwischendurch.
Alte, ja. Ja,
Genau,
ja.
zwischendurch war halt Axl Rose von Guns N' Roses mit dabei. Dann hatten wir Malcolm Young, den älteren Bruder von Angus, Rhythmusgitarre, leider verstorben, und Cliff Williams am Bass und Phil Rudd an den
Und
Drums.
im Knast.
Eine der klassischen Besetzungen auf jeden Fall. Und das war nicht immer so. Dominik, was ist da passiert im Jahr
Ja,
1980?
im Jahr 1980 haben sich AC/DC ja mit einem neuen Sänger präsentiert auf dem Album, über das wir gleich noch ausführlich sprechen werden,
Warum?
weil der ursprüngliche Sänger aus dieser ominösen anderen klassischen Besetzung, die du wahrscheinlich meintest, Bon Scott, ja, leider zwischenzeitlich verstorben war an übermäßigem Alkoholkonsum beziehungsweise dessen Folgen eher.
Genau, also das heißt, er war auf einer Zechtour und hat sich ins Auto gesetzt und war nicht mehr Herr seiner Sinne und ja, dann kam eins zum anderen und er ist nicht wieder aufgewacht.
Also jetzt für mein Laienwissen, also ins nicht fahrende Auto, ne, zum Pennen, ja.
Ja,
Oder? Ja, also das klang
genau.
jetzt,
Ja,
ja. genau. Der hat sich da
Genau.
reingelegt, hat sich übergeben und dann ist halt passiert, was dann so passiert, wenn man
Also ich weiß,
nicht mehr weiß, wo oben und
also
unten
ich
ist.
habe ja auch mit den ersten Leuten, mit denen ich so zu Schulzeiten angefangen habe, Musik zu machen, da gab es dann natürlich den Schlagzeuger, der unbedingt das Rockstar-Leben bis 27 leben wollte. Und das war auf jeden Fall, das war so mehr, Eckart kriegt große Augen, das war so der, nein, nein, der ist und der lebt noch, dem geht's gut. Also er lebt jedenfalls noch. Nee, aber das war so...
Kleine Einschränkung, okay, na gut.
Dachte jetzt aber auch, dass das jetzt ganz morbide
Zugehör Nein, aber ich weiß, dass der auf jeden Fall immer sein Leben dann unbedingt so leben wollte. Und das ist somit mein Erstkontakt AC/DC. Klar, man kennt Highway to Hell. Und ich kannte halt so die Story von wegen, jetzt mal salopp gesagt, an seiner Kotze erstickt. Und das war auf jeden Fall für den Kollegen großes Vorbild. Ich überlege gerade... Fühle mich gerade generell rein, was mein AC/DC-Erstkontakt war, wenn das nicht den Rahmen sprengt an dieser Stelle. Mich interessiert das bei euch natürlich auch. Bei mir war es wirklich dann über besagten Schlagzeuger beim Gitarrespielen so die Erkenntnis, anfangs üben wir es halt Smoke on the Water. Das ist ein einigermaßen stumpfes Riff. Und AC/DC hat mir eigentlich gezeigt, Riffs können, wenn sie hart genug gespielt und verzerrt sind, auch aus ganz normalen Akkorden bestehen. Das war so das Highway to Hell Learning für mich. Mit 13. Jetzt frage ich meine anderthalb Mitgitarristen an dieser Stelle, wie sie das empfinden.
Dominik, ich gebe es direkt weiter.
Den Erstkontakt mit AC/DC, der kam bei mir auf jeden Fall irgendwie dadurch, dass mein Vater die Mucke regelmäßig durch die Wohnung geballert hat, als ich klein war. Ich glaube, also so der erste Song, an den ich mich irgendwie konkret erinnern kann, ist wahrscheinlich Thunderstruck.
Oh, okay.
Stabiler Anfang.
Also schon. Auf jeden Fall. Ne? Das ist ja auch wirklich eine Sache, die man auf der Gitarre dankbar irgendwie nachspielen kann. Also das es klingt Truck-Intro einfach vielleicht so. Nicht, aber ja. Nee, ja, es ist vielleicht gar nicht so einfach, aber es klingt einfach so geil.
Ja, jetzt habe ich erfolgreich hier die Reihenfolge durcheinander gebracht. Ne? Aber möchtest du noch deinen Erstkontakt nachliefern?
Ich kann es gar nicht sagen, keine Ahnung. Also vielleicht war es tatsächlich, dass mein älterer Bruder 1980 auch schon Hell's Bells im Radio gehört hat oder ich habe es mitgehört einfach, weil mein Bruder hat natürlich bestimmt was im Radio, also beziehungsweise was bei uns dann gespielt wurde und ich bin mir ganz sicher, das war auch mit dabei irgendwie. Das wurde im Radio gespielt, rauf und runter und Hell's Bells war es dann. So, jetzt, nachdem das geklärt ist, also Bon Scott leider verstorben. Was haben AC/DC dann gemacht? Die haben sich sofort auf die Suche nach einem Sänger gemacht. Nein, haben sie vielleicht nicht.
Naja, eigentlich ging es ja doch relativ schnell, oder? Ja. Verpasse ich da gerade was? Also, ich meine, zwischen... Highway to Hell 79 und Back in Black 1980 ist ja kaum irgendwie ein Jahr vergangen so und das trotz dem verstorbenen Sänger. Also die haben ja wirklich wie die Arbeitstiere, die sie nun mal sind, trotz dieser Tragödie einfach nahtlos weitergemacht, gefühlt.
Genau.
Und sich mit Brian Johnson dann da sehr schnell einen neuen Mann ans Mikro geholt.
Genau, es heißt nämlich, dass eigentlich AC/DC so niedergeschlagen waren, verständlicherweise, dass sie das überhaupt nicht klar war, dass sie weitermachen, aber dass sie dann innerhalb von 2 Monaten ungefähr dann schon einen neuen Sänger präsentiert haben. Das heißt also, dieser Sinneswandel, der kam dann schon sehr schnell. Alex?
Ich überlege gerade auch, weil, also mal abgesehen davon, was das jetzt mit einem trauerarbeitsmäßig macht und zwischenmenschlich und sonst was, man muss ja mal darüber sprechen, welche Band überlebt so gut den Tod ihres Sängers? Also ich meine, also können da gerne keinen Exkurs machen, ich habe jetzt keine Recherche jetzt vorliegen, aber ich glaube, also für mich ist AC/DC immer das ganz, ganz große Beispiel gewesen und aktuell erlebt, glaube ich, unsere Generation nochmal ein sehr, sehr großes Beispiel mit Linkin Park tatsächlich. Und es gibt mit Sicherheit andere Beispiele, aber wenn ich jetzt zurück an diese Zeiten denke, an die Doors, die haben es doch 1,5 Jahre versucht, ohne oder so irgendwie, bevor sie es rangegeben haben. Gut, Queen war ein bisschen später, ne, aber da ist auch in so ein bisschen in so eine andere Phase übergetreten, aber dieses Ding so binnen eines, keine Ahnung, halben Jahres, binnen Monate, holen wir hier einen Sänger, der den vorangegangenen Sympathieträger, natürlich nicht den Hauptkomponisten, da kommen wir bestimmt noch zu, aber ersetzt, ich weiß nicht, was ihr jetzt noch so an vielen großen Beispielen findet, aber ich finde, gerade wenn ein tragischer Tod dahinter steht, gab es da eigentlich auch sehr häufig Auflösungen, die als sehr selbstverständlich wahrgenommen wurden.
Ja.
Ja, Punkt.
Also AC/DC würde ich auch behaupten, sind da eigentlich ein Novum. Also selbst wenn man es jetzt irgendwie mit Linkin Park vergleicht, was ja ne, ähnlicher Hintergrund, Sänger stirbt, aber da war ja dann schon eine sehr lange Pause auch dazwischen, ne, bevor die sich jetzt mit ihrer neuen Sängerin dann wieder an ein Album gewagt haben und wieder getourt haben. Aber bei AC/DC ging es ja wirklich nahtlos weiter. Das ist ja gefühlt, ne, zwei Monate, wie Eckhard gerade schon sagt, und dann war klar, okay, jetzt neuer Sänger her, zack, wir arbeiten jetzt an einem Album, nehmen das auf, hauen das raus und also so nahtlos hat ja, glaube ich, noch nie irgendeine Band weitergemacht, wenn da jemand gestorben ist. Also das ist ja Wahnsinn. Also auch, jetzt gut, ist jetzt kein Sänger, aber auch als irgendwie Cliff Burton gestorben ist, haben ja Metallica schon erstmal auch für ein paar Monate alles auf Vollbremse gestellt, bevor es dann da irgendwie mal weiterging. Also das ist ja wirklich, ja, ich frag mich da schon immer, was da intern bei AC/DC passiert ist, dass die das so schnell alles in die Wege geleitet haben.
Total, ich meine, es gab halt irgendwie auch, es gab schon 6 Studioalben, es ist ja jetzt nicht hier irgendwie, dass nach dem ersten Album was passiert, es gab 6 Studioalben, ja. Es gab eine große, große Handvoll Hits, Highway to Hell, TNT, Dirty Deeds, Whole Lotta Rosie, also es ist ja, es hätte für die Legende schon gereicht, sage ich mal, ne, und ja. Es gibt irgendwie genug Bands, wo ich mir heute denke, Joy Division ist zum Beispiel, hätten die sich nicht damals aufgelöst, wären die heute überhaupt so groß, und ich glaube, bei AC/DC hat es halt beides geklappt und sie haben halt easy dieselbe Menge Hits nochmal nachgeliefert.
Ja, also insofern natürlich ein Sonderstatus für AC/DC und vielleicht war es einfach auch die Geschwindigkeit, mit der man dann dieses Umdenken beziehungsweise, also dass man gar nicht erst zum Nachdenken kam, also großartig, sondern dass man einfach gemacht hat oder auch irgendwie in die Situation gekommen ist, denn es kursierte dann halt schnell intern ein Name, und das war nämlich Brian Johnson, ein britischer Sänger und kein australischer, und der hatte seine Meriten in den 70ern bei einer anderen Band verdient, und zwar war das die Band Geordie. Und es gibt auf YouTube auf jeden Fall, also man findet garantiert ganz viele Sachen, aber so wie er in den 70er Jahren gesungen hat, so singt er nicht bei AC/DC. Das heißt also, er hat doch noch einige Sachen angepasst, nämlich seinen Gesangsstil und vielleicht auch seine Optik so ein bisschen. Das heißt, wie müssen wir uns Brian Johnson vorstellen?
A, ist er ja schon mal kein Bon Scott Nummer 2. Also das vermute ich mal, war denen ja wahrscheinlich auch wichtig, ne, weil wenn man dann versucht, den tragisch verstorbenen Sänger mit so einem halben Klon zu ersetzen, da kann man, glaube ich, nur verlieren. Ja. Brian Johnson hat ja schon was sehr Eigenes mit zu AC/DC gebracht, dieser ja oft sehr hohe Gesang. Und ich weiß gar nicht, wie man diese Art, wie er singt, überhaupt beschreiben soll, weil ich kenne auch kaum einen Sänger. Ja, so, ne, also so richtig kratzbürstig irgendwie. Und mir fällt da auch kaum ein Sänger ein, der da irgendwie so richtig eine ähnliche Art zu singen an den Tag legt.
Findest du es?
Also schon auch ein Alleinstellungsmerkmal.
Findest du es sehr deutlich unterschieden von Bon Scott? Also für mich als jemand, der, ich wirklich sage, von Rockgesang nicht viel Ahnung hat, für mich ist es immer so die perfekte Mische aus. Es ist eine Ähnlichkeit da, keine Imitation, aber so, dass die Musik dadurch nicht, also ich sag mal so, bevor ich mich damit beschäftigt habe, also ich irgendwie vor 10 Jahren kannte ich wahrscheinlich 10 AC/DC-Lieder. Ich hätte dir nicht aus dem FF sagen können, das ist ja ganz eindeutig, wer singt hier was. Wenn man anfängt, vernünftig hinzuhören, stimmt. Aber ich glaube, wenn du jetzt auf der Straße Leute fragst, die sowohl Highway to Hell als auch Hell's Bells kennen, ob die das rallen, dass das ein anderer Sänger ist?
Ja, gut. Das kann tatsächlich sein, dass die das vielleicht nicht immer so direkt auf dem Schirm haben. Ich meine, so eine Stimme entwickelt sich ja auch weiter, dann denken die wahrscheinlich einfach, der hat ja da zwischen den zwei Platten irgendwie ein bisschen was an seinem Gesangsstil. Das kann natürlich schon sein, ja.
Also ich finde es eine sehr gute Mitte. Das ist, also das ist, es ist was Eigenes, ja, aber es verfälscht nicht die bis dahin bestehende Identität der Band, ne?
Was ja wahrscheinlich auch ein Grund ist, warum sie damit dann so erfolgreich gefahren sind.
Genau. Ne? Außerdem war ja Bon Scott selber von Brian Johnson angetan. Er kannte nämlich seine alte Band und hat das mindestens in irgendeiner Form laut Angus Young Stimme und Auftreten gelobt. Da gibt es natürlich jetzt noch diverse Weiterspinnereien, dass er ihn ja noch aus dem Grabe zu seinem Nachfolger ernannt hätte. Ich glaube, da können wir nicht allzu viel drauf geben. Fakt ist aber, Fakt ist aber, seine alte Band war Bon Scott bekannt und hat gesagt, der Mann ist gut. Wenn ich mal meine Kotze ersticke, soll der es machen. Nee, hat er nicht gesagt.
Vor allen Dingen hat er auch nicht gesagt, so hier, der muss aber anders singen erstmal. Ne? Er genau. kann jetzt hier nicht irgendwelche sanften Balladen singen, sondern er muss jetzt mal richtig einen auf kratzbürstig machen.
Ja, das ist ja wirklich interessant. Genau, er hat dann seine Stimme gelobt, wie sie halt früher klang irgendwie. Da wusste er aber nicht, was er jetzt macht. Ja,
Genau. Aber das heißt natürlich, AC/DC hatten dann ein echtes Original, ne, mit dieser Schiebermütze optisch und mit dieser wirklich kratzbürstigen, gepressten Ferkelstimme. Und ja, sie haben aber auch von den Songs her mal so richtig aus dem Vollen geschöpft. Also sie haben sich richtig was einfallen lassen, denn die Platte, wir müssen jetzt mal über die Platte sprechen, Back in
Unbedingt.
Black. Die beginnt erstmal mit Glockenschlägen und mit einem Song, der eigentlich so ein bisschen untypisch ist, weil er in dieser Form nie wieder von AC/DC kopiert wurde. Um es mal ein bisschen böse zu sagen.
Da haben wir schon was fürs Intro. Super.
Also Hell's Bells, ihr kennt das alle, ne? Glockenschläge
Ja.
und dann Angus Young mit einem düsteren, unheilvollen Riff. Und ja, der Song, der steigert sich rein, ist auch über 6 Minuten lang. Dominik, das ist doch genau deine Art von Hardrock, wie du sie liebst und morgens unter der Dusche auch singst.
Ja, das mit der Dusche würde ich jetzt nicht so unterschreiben, aber ja, ich weiß gar nicht, was man zu so einem Song noch sagen soll, weil da ist ja eigentlich wahrscheinlich in den letzten 46 Jahren alles zu gesagt
Aber noch
worden,
nicht
was es so ergibt.
beim
Also,
Boys of Summer Podcast.
nee, also ja, ich versuche nur gerade noch irgendeinen Ansatz zu finden, der vielleicht noch halbwegs neue Erkenntnisse bietet, aber ja, was du schon sagst, super toller, starker Song, der von seinem fantastischen Aufbau lebt, der ja wirklich ganz, ganz, ja, fast schon für AC/DC-Verhältnisse ja fast schon zurückhaltend beginnt,
Ja.
ne, wie das Riff dann einsetzt und so, ist ja auch mit wenig Zerre erstmal gespielt und alles wirklich sehr, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, vorsichtig erstmal und dann steigert sich das immer weiter und weiter bis zur ersten Strophe und dann noch weiter und explodiert dann in einem Refrain, den man ja nicht mehr vergessen kann, wenn man ihn auch nur einmal gehört hat, ja. Also wirklich
Ich
Wahnsinnsong.
versuche es gerade
Sollen wir noch
aus.
mal zusammen einen Gangshout probieren? Hell's Bells! Nein, Alex,
Ich
du
wusste nicht, ob
nicht.
es, ich wusste nicht, ob es ernst war.
Doch,
Das
natürlich,
Wort
ja, komm.
Gangshout aus deinem Mund hat für mich direkt einen ironischen Touch.
Nein, überhaupt nicht. Ich liebe sowas.
Ja, dann.
Alex.
Ach so.
Ja, komm, Alex, du wolltest irgendwas sagen. Komm,
Ich dachte, du
wir
wolltest
wollen
deinen
jetzt hier nicht
Gangshout
rumalbern.
aufnehmen.
Hell's Bells!
Ja, das war super.
Hell's
Danke.
Bells. Super. Verbindung war schlecht. Ich versuche mich reinzuversetzen in einen AC/DC-Fan am 24. Juli 1980. Das ist ein Tag, vor dem das Album eventuell erschienen ist. Also, es gilt in den USA als gesichert. In Großbritannien kann man es schon nicht mehr nachvollziehen, ob es der 25. oder aber der 31. war. Ich finde das ein schönes Beispiel für so, ja, ne? Dass so Datierungsabweichungen bei so legendären Alben durchaus
Ja.
öfter mal vorliegen, je nach Marktumfeld,
Wo
ne?
bleiben die Geschichtsschreiber, wenn man sie mal braucht? Also bitte,
Genau.
ja.
Wenn ich aber versuche, mich als Fan reinzudenken, okay, schwarzes Cover, Trauer, schwere Kirchenglocken als Intro, kommt jetzt hier das große, jetzt haben die noch diesen Balladensänger sich reingeholt, ne? Kommt jetzt hier das große Traueralbum. Und ich finde gerade genau, was Dominik schon beschrieben hat, die Reise, die dieser Song bis zum ersten Refrain in den ersten Minuten hinmacht, ist eigentlich genial, weil es fängt mit dieser Schwere und ganz klar diesen Beerdigungsglocken an, wandelt sich aber dann textlich wie musikalisch unglaublich schnell zu einer, ja, zu einer Power, also so eine Trotzreaktion eigentlich so. Ich finde, man gibt dem Thema kurz seinen Raum und dann ist aber dann, ja, ne, ich meine, das ist halt die Initialzündung für die zweite Karrierehälfte von AC/DC so. Das ist halt, ja, es ist, ne, es ist einfach direkt ein Statement und der Blick geht jetzt nach
Ja,
vorne, ne? Und gleichzeitig wird das Hell-Thema
das
auch wieder
stimmt.
aufgegriffen, so. Man kann jetzt sagen, Bon Scott war on a highway to hell und jetzt ist halt Hell's Bells. Aber ich finde, es richtet den Blick sehr, sehr schnell nach vorne. Trotzdem wird man, glaube ich, diese ersten Glockenschläge, zu denen wir ja gleich bestimmt auch noch was sagen werden, ewig erstmal mit der Trauer verbinden. Und wie das Lied sich selbst aus dieser Schwere herauszieht, das ist schon legendär.
Auf jeden Fall. Und du möchtest wahrscheinlich darauf hinaus, dass diese Glocke, die man da aufgenommen hat, dass sie extra für diesen Song angefertigt wurde.
Genau, weil
Ich
die,
finde
die
das
man kauft.
erstaunlich.
Ist es. Man
Ja?
hat ja eigentlich eine aufge man hätte eigentlich eine existierende aufgenommen, aber da gab es halt viel zu viele Nebengeräusche, die die Aufnahme unbrauchbar gemacht haben. Und dann hat man eine eigene Glocke gefertigt. Und wenn jemand von euch auch recherchiert hat, wo die gegossen wurde, dann darf er das jetzt gerne sagen, weil ich werde diesen britischen Ortsnamen nicht aussprechen. Ich kann das nicht.
Also Lautschrift liest sich wie Love, Love Bro.
La ah,
Love Bro.
okay, alles klar. Okay, wurde auf jeden Fall bei John Taylor und Company gegossen. So.
Ja, genau. Also in einem Ort, den es auch wirklich gibt. Okay, wäre das geklärt? Das heißt, man hat sich nicht irgendwie in Australien in die Kirche verschanzt. Nein, man hat, das ist auch ganz interessant, das klingt so ein bisschen exotisch, ehrlich gesagt. Man hat das Album auch nicht irgendwo aufgenommen, sondern auf den Bahamas.
Das hat natürlich rein künstlerische Gründe.
Ja, genau. Es hat rein künstlerische
wie bei jeder Band, die da aufgenommen hat in den 80ern.
Genau, also Compass Point Studios, der Name, der kommt wirklich in den 80er Jahren bei, ich weiß nicht, dutzenden Alben vor. Und man stellt sich das immer so Sonne, Palmen, keine Ahnung, Strandfeeling vor. Warum hat man das in Wirklichkeit aber gemacht?
Drogen?
Drogen, aha. Achso, ich dachte jetzt steuerliche Gründe.
Nein,
aber
also natürlich, weil man da so abgeschottet ist von seinem sonstigen Leben und sich dann besser darauf konzentrieren kann, Musik zu machen. Das wird doch bestimmt der Grund gewesen.
Das ist die Interviewaussage eines Musikers. Nehme ich auch. Nehme ich auch, aber ich glaube tatsächlich auch, das Studio war dann verfügbar, aber ich glaube tatsächlich auch, dass steuerliche Gründe auf jeden Fall ihren Teil dazu getan haben. Ja. Was auch immer die Gründe waren, so toll war es dann nicht. Also es waren sehr, sehr kleine Betonräume. Es gab Warnungen vor Überfällen, sehr improvisierte Sicherheitsmaßnahmen. Angeblich, ist so nicht so ganz belegt, standen sogar Speere zur Verteidigung bereit. genau, draußen gab es tropische Stürme, instabile Wahnsinn. Elektrizität, technische Probleme und ja, vielleicht hat ja auch eben diese Atmosphäre dann ein bisschen Hell's Bells noch mit inspiriert. Genau, wie du schon sagst, das Studio taucht auf sehr vielen Alben in den 80ern auf und 2010 wurde es dann aber im Zuge der innenpolitischen Unruhen auf den Bahamas endgültig geschlossen.
Dann wurde auch dieses Kapitel geschlossen, aber es geht weiter natürlich und zwar nicht mit Hell's Bells, sondern mit typischem AC/DC-Stoff. Dominik, was haben wir denn noch auf dem Album?
Also mehr typisch AC/DC als Shoot to Thrill, würde ich behaupten, geht ja kaum noch. Also okay. Ein riffgetriebener Hardrocker, der ganz straight nach vorne geht und eben auch sehr wieder von seinem Mitsing-Refrain lebt.
Okay, also da haben wir ein Element auf jeden Fall. Das heißt, live geht der Song ab. Was kann man noch sagen? Also was ist so typisch für AC/DC? Also wir haben ja fünf Musiker und was tragen die dazu bei?
Also auf jeden Fall die Riffs, damals ja noch von Malcolm Young vornehmlich geschrieben. Gitarrensoli Angus Young ist ja klar, die beiden Brüder hatten da ja immer eine sehr, sehr klare Arbeitsteilung, auch wenn sie ja meistens dann als Co-Songwriter irgendwie genannt werden, aber es ist ja jetzt, glaube ich, trotzdem ein offenes Geheimnis, dass der Malcolm da eher die treibende Kraft hinter dem Songwriting war und sein Bruder mehr der für die Leadgitarren und dann natürlich live auch für den Showfaktor, also der ist ja mehr Frontmann als der eigentliche Sänger von AC/DC.
Was macht
wenn's,
der denn?
Wenn es um die Konzerte geht, ja, ich weiß nicht, wie es jetzt heutzutage ist. Es ist ja sehr lange her, dass ich sie gesehen habe inzwischen. Aber damals ist er auf jeden Fall, also ich glaube, der kann keine Sekunde stillstehen und wirft sich auch gerne mal dann irgendwie auf den Boden und dreht sich da dann noch bei rum, während er ein Gitarrensolo spielt. Und ich habe damals nach dem Konzert zu meinem Vater gesagt, so, ich weiß, dass es nicht so ist, aber die Art, wie der Show macht, gibt dir das Gefühl, das ist der beste Gitarrist, der jemals gelebt hat.
Ja,
so.
Ja, das ist wirklich der Hammer. Und ich glaube, das würden viele Leute wirklich genauso unterschreiben. Und das ist, ja, das ist wirklich sehr, 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 sehr on point. Und ich meine, also ich habe sie jetzt vor 2 Jahren gesehen, also ich kriege da ja schon in meinem Alter Rückenschmerzen dabei zuzugucken, wie der sich da hinwirft. So. Und das jetzt in dem Alter ist schon... Ja. Ist schon nicht ohne. Das ist halt auch eine Band, ich kann das so ein bisschen mit Metallica vergleichen, die haben ein ganz bestimmtes Versprechen, wenn du da aufs Konzert gehst, was du kriegst und das kriegst du auch so. Und das ist halt nicht viel anders, das gehört dazu und das wird so verkauft und wahrscheinlich wird jegliche Physiotherapie, die er hat, darauf ausgelegt sein, dass er das noch so liefern kann, ja. Im selben Schuljungen-Outfit wie halt in den 80ern irgendwie so.
Na, Schuljungen-Outfit, das heißt Angus Young, ich weiß gar nicht, tritt er heute immer noch so auf?
Ja.
Er hat eine Schuluniform an und man sagt halt, ja, das ist einfach so gekommen, weil er in den Anfangsjahren direkt aus der Schule in den Proberaum gegangen ist und gar keine Zeit hatte, die übliche Schuluniform auszuziehen. Das heißt, er ist dann einfach so im Proberaum erschienen mit Schuluniform, hat das dann beibehalten und hatte dann auch immer so eine schöne Schuluniformsschirmmütze auf.
Ansonsten, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, was denn die Einzelnen so beitragen... ne, ein Riff, also das Gitarrenriff in einem AC/DC-Song, so das Main-Riff ist ja auf jeden Fall immer die Hook oder Teil der Hook. Und den Rest der Hook liefert dann natürlich in diesem Fall jetzt Brian Johnson oder vorher eben Bon Scott mit den Gesangslinien, während die Rhythmusfraktion Phil Rudd am Schlagzeug und Cliff Williams am Bass sich jetzt sicherlich nicht durch sonderlich virtuoses Spiel auszeichnet, aber eben ja durch ein super Zusammenspiel und die beiden sind ja im Prinzip dafür da, die Grundlage dafür zu liefern, also so einen Grundbaustein dafür zu liefern, auf dem dann Angus, Malcolm und Brian Johnson dann quasi ihr Ding durchziehen können, so, ohne dass ihnen da jemand von der Rhythmusfraktion in die Quere kommt. Das ist ja nicht wie bei, weiß ich nicht, Dream Theater oder so, wo dann gefühlt jedes Instrument ein einziges Solo spielt, den ganzen Song über manchmal, sondern da ist ja bei AC/DC wirklich sehr klar, Bass und Schlagzeug sind eher im Hintergrund schon wichtig dafür, dass das Ganze am Ende halt groovt und so zusammenkommt, wie es zusammenkommen soll. Aber das, was heraussticht, sind natürlich die Gitarristen und die Vocals.
Genau, und es heißt ja auch, dass Cliff Williams, der Bassist, der ja auch nicht von Anfang an mit dabei war, als er sich für den Posten beworben hat, hat man ihm den Tipp gegeben, so, ja, du bist ein guter Bassist, aber spiel doch mal was einfacher. Dann kriegst du den Job und so war es dann auch. Also seitdem spielt er halt, also er ist ja nicht mehr mit dabei, aber seitdem spielt er dann halt wirklich einfachere Sachen, als was er eigentlich spielen könnte.
Also ist für mich auch wirklich ein großes Learning, weil, um nochmal auf meinen 13-jährigen Drummer-Kollegen, dem es immer noch hoffentlich gut geht, zurückzukommen, das war schon auch der Gag, ne? Dass AC/DC halt im Grunde, das ist ja immer der gleiche Rhythmus und sonst war es und so und dass das halt so low sei. Aber ich glaube, das ist für mich ein Learning, dieses zu rallen, dass diese Mischung aus Härte und Präzision, weil, ne, Härte und komplex oder Härte und salopp gespielt kann halt jeder, aber das, was die beiden da liefern, was ja auch ausmacht, dass du jedes Song-Intro so schnell erkennst einfach, weil es so dermaßen on point ist, das würden viele Leute, glaube ich, doch unterschätzen. Nur was unterkomplex ist, heißt es nicht, dass, also gerade dann, also mal, Dominik, jetzt aus deinen Live-Erfahrungen, ich als jemand, der auch Konzerte gibt, so, ich verspiele mich am öftesten bei einfachen Parts, die viel wiederholt werden, weil meine Gedanken da irgendwie, also ich finde gerade was Einfaches, so 4 Minuten durchzuspielen, kostet manchmal mehr Konzentration als ein hochkomplexes Solo.
Ja, und Fehler fallen da ja auch viel schneller auf, ne? Muss man ja jetzt auch einfach mal sagen. Also wenn du halt so ein Gitarrensolo spielst, wo du ein Sechzehntellauf nach dem anderen rausfeuerst, dann merkt das da draußen, sind wir mal ehrlich, kein Schwein, wenn du den ein bisschen sloppy spielst oder da nicht jeder Ton genau so sitzt, wo er eigentlich sitzen sollte.
Also so wie Angus Young Soli.
Aber aber wenn du bei dem Riff von Highway to Hell oder, also ich habe mal ein Video gesehen von einem Gitarristen, der nicht kapiert hat, dass Highway to Hell mit einem Auftakt anfängt und dann hat der halt so angefangen, als würde der Song ganz straight auf der 1 beginnen und der Drummer aber hat dann halt auftaktisch eingesetzt und das war dann ein Chaos, ne, wirklich ganz furchtbar anzuhören. So, da ist sofort alles kaputt, ne, wenn der irgendwie in dem Solo von Highway to Hell mal ein paar Töne vergeigt hätte, hätte das kein Mensch gemerkt, aber das hast du halt sofort bemerkt, dass da alles auf einmal falsch war an dem Song, nur weil die beiden mit einem unterschiedlichen Gefühl für den Groove eingestiegen sind. Man denkt ja, ah, das Riff ist total einfach, ah, der Drumbeat ist total simpel, was soll da schief gehen? Ja, und in dem Fall von dieser Band, wo ich da mal so ein Video gesehen habe, ist wirklich alles schief gegangen, was nur schief gehen kann, und dann funktioniert halt der ganz, wenn du so dann schon reingehst, ist dann, das kannst du dann halt auch nicht mehr retten, so. Dann hast du den Song halt versemmelt. Und das gilt halt für viele AC/DC-Songs.
Exakt, also ein kurzer Exkurs in den Kern, was AC/DC eigentlich ausmacht an dieser Stelle.
Genau, und damit sind wir natürlich wieder zurück bei Shoot to Thrill, was stellvertretend für den AC/DC-Sound steht. Und vielleicht an dieser Stelle der kurze Hinweis, wenn ihr die Songs nachhören möchtet, dann findet ihr alle davon in unserer Boys of Summer Spotify Playlist. Und wenn ihr die passenden Musikvideos dazu auch noch sehen wollt, wir sind auch bei YouTube vertreten mit einem eigenen Kanal. Handle ist auch Boys of Summer Podcast und da werden wir auch die entsprechenden Videos verlinken. Schaut auch da gerne mal rein. So, wie geht's weiter? Wir haben noch einige schöne und einen bunten Strauß an Songs, über die wir jetzt gar nicht alle sprechen müssen. Aber Dominik, was sticht denn noch heraus?
Ja, was kommt denn noch? Ja, What Do You Do for Money, Honey als ich mir das Album jetzt gestern in der Vorbereitung nochmal angehört habe, dachte ich so, ja, ist jetzt auch ein solider ja. AC/DC-Song, aber jetzt nach den beiden Songs, die da am Anfang kommen, natürlich jetzt schon, also da kann der jetzt, finde ich, nicht so mithalten. Giving the Dog a Bone würde ich ähnlich sagen, ist auch ein solider AC/DC-Track, ne, kann man auch super mitsingen und ist wahrscheinlich einer der Songs, die Airborne am meisten studiert haben, als sie ihre Diskografie entworfen also, haben, habe ich dann so gedacht.
Genau, Airborne, muss man dazu sagen, auch eine australische Rock'n'Roll-Band oder Hardrock-Band, die nur geringe Ähnlichkeit mit AC/DC aufweist.
Oh, ja, also bei Giving the Dog a Bone dachte ich wirklich, das ist die Blaupause für ganz ganz viele Airborne-Songs ja. für ja, mein ja. Gefühl.
Also die Horniness-Kurve geht auf jeden Fall hoch von Song zu Song gerade, würde ich mal sagen.
Ja, und die hat dann am Ende der A-Seite ihren Gipfel, glaube ich, erreicht, jo. Zumindest bis dahin mit einem Song, bei dem Titel, da dachte ich so, das könnte Let Me Put My Love Into You, ungefähr so subtil wie auf dem Whitesnake-Album Eckhart, das wir ja hier auch mal besprochen haben auf 1987.
Absolut, aber
ähnlich subtil wie die Songtitel da.
AC/DC haben da natürlich ganz ganz chirurgisch gedacht und nicht irgendwie über Schweinkram oder was auch immer. Alex, du möchtest irgendwas
genau,
sagen dazu?
Genau, wen es interessiert, gerne nochmal reinhören. Das ist Folge 87 im Boys Is Man Podcast. Einmal runterscrollen. Is This Love? Da sprecht ihr beide über das Whitesnake-Album 1987. Sehr zu empfehlen natürlich. Ich muss ehrlich sagen, das sind wieder Fälle, da bin ich dann einfach froh, dass die Musik auf Englisch ist, weil ich glaube, auf Deutsch würde ich das nicht so gut ertragen, tatsächlich. Also wahrscheinlich auch manche andere Texte nicht, aber ich glaube, das wäre dann doch Lachen ein bisschen vorprogrammiert. Ich war gestern auf Musikquiz, Entschuldigung, Themenwechsel, da wurden Songtexte von bekannten Songs auf Deutsch übersetzt und dann durch eine KI gezogen als Schlagerversion gespielt. Und das stelle ich mir eigentlich mit sowas wie Let Me Put My Love Into You ganz schön vor, weil es waren auch wirklich Texte dieser Couleur und sehr fassungslose Reaktionen. Können wir vielleicht mal eine extra Folge
machen? Ich habe jetzt in den Text gerade noch mal kurz reingeschaut und ich glaube, ich weiß, was du
bitte,
meinst.
Bitte, gib uns die beste Zeile. Das sind schon
okay, sagen wir mal, with my artillery I'll be guiding, we'll be riding, give a what you got to me.
Ja, das ist ein Kriegssong, das ist ja eindeutig. Das ist ja ein Antikriegssong.
Antikriegssong, bitte.
Aber viel schlimmer wird's danach. Also die Zeilen, die jetzt kommen, da kann man wirklich, die kann man wirklich schon ganz, ganz schlimm auslegen. Don't you struggle, don't you fight, don't you worry, cause it's your turn tonight. Ja.
Ja nun.
Bloß nicht kämpfen, bloß
vielen
nicht.
Vielen Dank, wir schneiden das jetzt raus von dir gleich und legen das mal, Autotune drüber und dann ist die Platte auch fertig an dieser Stelle. Ja, ich sag mal so, die ACDC-Lyrik-Analyse, die würde vielleicht nochmal auf ein anderes Blatt gehören. Ich verbuch's jetzt mal unter so mittelgealtert. Aber ich meine, das ist ja auch das Ding, genau wie wir gesagt haben, musikalisch wurde so mancher Song von denen selbst kopiert. Die haben ja auch irgendwann, ich glaube, spätestens mit dem Album dann so ein festes Vokabular entwickelt, von dem nicht mehr so weit, ne? Und Rock'n'Roll Train und Rock'n'Roll All Night Long und Rock'n'Roll and Noise Pollution
Also ich würde auch sagen, Highway to Hell und Back in Black sind so wenn man die gehört hat, das klingt jetzt richtig böse, hat man eigentlich schon die gesamte AC/DC-Diskografie in Kurzform einmal durch.
Und damit steht das Intro der Folge. Ja. Super. Ja. Also bin ich komplett bei dir.
Wunderbar. Und dann ist natürlich auch kein Wunder, wenn Mitte der 80er Jahre dieser Song plötzlich noch einmal ausgegraben wird, nämlich im Rahmen des PMRC. Die haben nämlich eine Liste aufgestellt, Alex, wir haben darüber auch gesprochen, die Filthy 15. Und da hat man dann den AC/DC-Song Let Me Put My Love Into You nochmal hervorgekramt, geadelt natürlich, die Verwerflichkeit des Rock'n'Roll noch einmal nach außen zu kehren und davor zu warnen. Ja,
also recht, wer reinhören möchte, wir haben dazu Folge 20 und Folge 21 im Boys of Summer Podcast gemacht. Ich glaube, es müsste in Folge 20 drin sein, was aber natürlich nicht heißt, dass ihr euch nicht sowieso beide Folgen und alle 15 Songs nicht anhören solltet, um euch nicht zu gefährden.
Natürlich, ja. Also wir warnen ausdrücklich vor diesem Song. Deswegen, Dominik, wir gehen direkt auf die B-Seite, oder?
Von mir aus sehr gerne.
Und die fängt richtig mit dem Kracher an.
Absolut. Also für mich sogar neben Hells Bells würde ich sagen, der Kracher des ganzen Albums. Und der Titelsong, der jetzt kommt, der fängt ja auch an mit so, man könnte es ja so ein bisschen wie so eine Uhr, klingt es ja, das Intro, bevor dann das Riff einsetzt. Und da finde ich nämlich, und das ist das, was ich gerade meinte, mit die haben damals noch in Vinyl gedacht, das ist ja eigentlich ein zweiter Opener. Mhm. Also der könnte genauso am Anfang des Albums stehen und dann Hells Bells am Anfang von der B-Seite und es wird halt immer noch funktionieren.
Genau.
Jetzt ist Hells Bells sicherlich als Statement, ne, was Alex ja vorhin schon gesagt hat, von wegen, der Bon Scott ist jetzt in der Hölle, aber wir kämpfen uns da so ein bisschen jetzt raus und ergeben uns nicht hier in die Trauer. Da ist Hells Bells natürlich so als so ein Statement dann der bessere Album-Opener, deswegen gibt's ja, ergibt es ja völlig Sinn, dass der auch ganz am Anfang steht, aber rein von der Musik her hätte ja Back in Black das Album genauso eröffnen können und das hätte auch funktioniert.
Genau.
Definitiv, zumal ja auch wirklich auf Highway to Hell fängt's ja auch im Titelsong an. Also ich find's generell auch immer spannend.
Ja.
AC/DC ist eine Band, die sehr, sehr oft eigentlich Titelsongs haben und wie gesagt, gerade beim Vorgänger ging es auch damit los und es ist natürlich auch spannend, man hätte das Album ja auch Hells Bells nennen können, aber schon das Album selbst sollte ja, genau wie natürlich auch das Cover, sollte ja einfach ein klares Statement sein. Eigentlich das erste, das wirkliche schwarze Album von Metallica schon, ne, muss man sagen.
Das stimmt, ja.
Na, wobei auf dem Back in Black Cover erkennt man ja schon mehr.
Das stimmt, es gibt da sehr verschiedene Versionen mit sehr vielen verschiedenen Schattierungen tatsächlich auch, das war auch so ein bisschen Diskussion im Label damals so, wie viel davon denn erkennen und wie viel eigentlich nicht. Und genau, aber wenn ich jetzt gerade an schwarze Album denke, sie hätten das Album natürlich auch AC/DC nennen können. Weil ich da sagen muss, meiner Meinung nach immer musikalisch eine ganz schwierige Entscheidung. Nach der eigenen Band darfst du das Debütalbum benennen, sonst aber eigentlich nichts. Das wird nämlich meistens
das ist jetzt auch ein Statement. Na gut.
Grundsätzlich bin ich da voll bei dir, aber in dem Fall hätte ich es irgendwie okay gefunden, weil es ja quasi ein Neuanfang, ne, mit Brian Johnson jetzt und nach der ganzen Sache ja schon nochmal wie so ein Neuanfang auch war.
Nein, es ist auch okay. Ich finde anders, um den Exkurs zu beenden, ich finde es heute tatsächlich stimmt. Band. Heute reden Bands dann so in Promotexten bei Album Nummer 17 davon.
Ja, ja.
Wir haben zuerst mal die Essenz der Band perfekt eingefangen und deshalb nennen wir dieses Album Bull for Valentine oder sonst irgendwie, ne?
Ich meine, damit können ja AC/DC eh nicht kommen, weil da klingt ja eh jedes Album.
Richtig. Es ist eh immer
sehr ähnlich. Eh
immer die Essenz, so. Genau.
Okay, demnach hätten sie natürlich jedes eh Album dann AC/DC 1, 2, 3 oder 4 nennen können und dann Houses of the Holy oder, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung.
Genau. Deutsche Pressung erkennt man übrigens daran, dass sie ein grau geprägtes Logo haben für alle Flohmarktfreunde an dieser Stelle.
Und Back in Black ist natürlich der Startschuss für den Neuanfang und insofern natürlich auch ein starkes Statement. Also insofern passt der Titel dann ja auf jeden Fall auch, nicht? Also
auf jeden Fall. Ich habe auch noch ein vielleicht etwas gewagtes Statement zu dem Titelsong.
Oh, jetzt kommt's.
Weil ich,
Jetzt.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es so gewagt
ist. Keine Schimpfwörter.
Ist der, nee, das nicht.
Gedanken bitte, ja.
Ich habe in meiner allerersten Band, haben wir den tatsächlich auch gespielt, den Song. Und weil unser damaliger Sänger ein bisschen Schwierigkeiten natürlich dann doch hatte, ne, wir waren ja alle noch relativ am Anfang, hatte der natürlich schon ein bisschen Schwierigkeiten, das so zu transportieren, wie es der Song eigentlich erfordert. Und dann hat damals, wir haben dann in so einer Musikschule geprobt und hatten dann auch immer so einen Lehrer dabei, ne, der uns noch so ein bisschen unter die Arme gegriffen hat, hat der dann gefragt, ob er denn die Strophen nicht stattdessen einfach rappen will.
Geil.
Und das bringt mich zu meiner These, dass Back in Black, der Song, eigentlich schon ein früher Prototyp, also ne, wenn man dann nochmal, der Gesang in den Strophen ist ja wirklich mehr rhythmisch als melodisch, eigentlich schon fast als früher Prototyp für die Vermengung von Rap und Rockmusik gesehen werden kann.
AC/DC's Delight.
So. Ja. das Statement wollte ich noch eben kurz abgeben.
Ja, also. Ich finde es total spannend. Also der Song wurde ja mindestens auch von den Beastie Boys in Rock Hard gesampelt. Also irgendwas werden die darin definitiv schon gesehen haben, ne?
Ja.
Ja, was soll man dazu noch sagen, nicht? Also ich meine, hier haben wir den Beweis. Also AC/DC haben auch den Rap erfunden. Na, nicht nur den Hard Rock.
Na, das vielleicht jetzt nicht.
Jetzt sind wir natürlich beim absoluten, ich sage es mal so, Popsong angekommen. An der zweiten Stelle auf der B-Seite. Ich empfinde das so und deshalb ist es auch eines meiner liebsten AC/DC-Lieder. Steile These oder kann man das sagen zu You Shook Me All Night Long?
Nee, das ist definitiv der Popsong der Platte. Deswegen kann ich den ehrlich gesagt auch nicht leiden.
Weil er, weil?
Der ist mir zu schlagermäßig, sag ich ganz
also
ehrlich.
Also ist natürlich schon der Top 40 Coverband-Song auch, ne? Also wenn,
ja, aber find ich wirklich ganz schlimm.
Krass.
So, ich weiß, warum der funktioniert und so, klar, alles, aber für mich ist das wirklich gar nichts. Ich muss auch ehrlich gesagt gestehen, als ich mir die Platte gestern nochmal angehört habe, nach der Arbeit habe ich mich so auf die Couch gelegt dabei und dachte, boah, jetzt konzentrierst du dich mal voll auf die Musik. Und als der Song anfing, bin ich direkt erstmal weggeknackt.
Alex, kannst du den Dominik noch hören? Ich weiß gar nicht. Ist er noch da in der Konferenz hier? Oder?
Kein Witz jetzt. Back in Black war vorbei.
Hat mich jetzt
und dann habe ich erstmal für ein paar Minuten bin ich erstmal weggedöst, bis es dann mit Have a Drink on Me weiterging. Ist kein Witz jetzt. Also, mein Körper hat dann auch gesagt, nee, den Song brauchen wir jetzt nicht. Wir sind dann in 3 Minuten 30 Sekunden wieder da.
Naja, wir reden von dem Mann, der bei Metallica früher gefahren ist, weil sie Enter Sandman als letzten Song gespielt haben, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, oder?
Ja, die Zugaben waren damals in Köln in der Lanxess Arena, Enter Sandman, ja, und
genau.
Nothing Else Matters. Und dann bin ich damals eher abgehauen, weil ich dachte, nee, dafür bleibe ich jetzt nicht 3 Stunden im Parkhaus hinterher stehen.
Ja, lasst uns die Gäste für die nächste Folge nochmal voten. Nein, Spaß, gutes Recht. Ich finde tatsächlich, You Should Be All Along, für mich ist das so ein bisschen das I Was Made For Loving You, ja, von AC/DC tatsächlich. Also ich habe in die Credits geguckt und wenn da jetzt irgendein Disco-Produzent noch drin gesteckt hätte, ich wäre nicht verwundert,
ja,
gewesen.
Ja.
Vielleicht das massenkompatibelste AC/DC.
Auf jeden Fall.
Aber es ist doch so wunderbar. Ich meine, der Song, der hat doch eigentlich alles. Der hat einen tollen Refrain und so weiter. Ist ja auch richtig Hardrock und richtig Melodie hat er auch. Und man möchte mitsingen. Also, ey.
So, Dominik.
Fehlt da irgendwas? Ja, also, bitte.
Er hat doch alles.
Ich weiß gar nicht mehr, was ich da noch sagen soll. Wie gesagt, ich finde, das ist halt ein verkappter Schlagersong.
Okay, Dominik, also wir machen jetzt weiter. Have a drink on me. Komm.
Ich kann sowas nicht haben. Das ist wie Can I Play With Madness von Iron Maiden. Den Song finde ich auch ganz schrecklich, weil der auch so ein verkappter...
Poppig,
ja,
ist.
Furchtbar, wirklich.
Verpoppt, ja. Also der fortschreitenden Verpoppung von AC/DC ist hier deutlich zu widersprechen. Deswegen Have a Drink on Me, wo mal wieder so richtig harter, männlicher Stoff geboten wird. Und das nach Bon Scotts Tod. Ich möchte es nur gesagt haben.
Ja, was du sagst, nach Bon Scotts Tod einen Song wie Have a Drink on Me zu schreiben, ich weiß nicht, ist das nicht in der Rockmusik eigentlich, gehört das nicht zum guten Ton, den Alkohol trotzdem weiter zu glorifizieren?
Ja, ne, so nach dem Motto, Jungs, es ist in meinem Sinne, macht weiter so und werdet nicht anders.
Hat ihn nicht der Alkohol umgebracht, sondern die Kotze, ja?
Ja, yeah. Okay. Technisch gesehen ist das natürlich ein Unterschied. So.
Boys of Summer, der Medizin-Podcast präsentiert.
Genau. Wenn ich zurück, ganz für einen Satz zurückspulen darf, You Shook Me All Night Long war auch die erste Top 40 Single, wo wir schon beim Namen sind, in den USA von AC/DC. Also auf jeden Fall ein Türöffner. Man könnte ja You Shook Me All Night Long als trojanisches Pferd für das ganze Album eigentlich bezeichnen, was dann plötzlich den Leuten Hellspells unter den Arm gelegt hat. Ich sag's ja nur. Aber ich war nicht dabei.
Ja, gibt ja wahrscheinlich auch einen Grund, warum das auch der erste Song des Albums war, der dann eine Video Single-Auskopplung bekommen.
Ja.
Noch vor Hell's Bells.
Sehr schön. Ich erinnere mich an sportive Einlagen und was ja fast schon eine Überleitung zum übernächsten Song ist, Shake a Leg. Aber okay, gut. Was haben wir noch? Rock'n'Roll ain't Noise Pollution. Dominik.
Ja, da endet das Album.
Das ist auch ein Statement.
Da endet das auf jeden Fall. Und ich finde, da endet das Album doch auch nochmal mit einem richtigen Knaller.
Also, okay. So.
Absoluter AC/DC-Megaklassiker, würde ich behaupten.
Obwohl der Song doch eigentlich auch so ein bisschen, wie soll man sagen, er braucht so ein bisschen, bis er in Fahrt kommt.
Ja, aber so ein... Ne,
so wie Hell's
genau,
Bells.
Genau, so wie Hell's Bells folgt er halt auch dann doch einem Aufbau, der sich ein bisschen Zeit lässt, bis er dann halt in diesem Refrain, den man ja auch sehr gut mitsingen kann, explodiert.
Worum geht's denn da? Rock'n'Roll and Noise Pollution. Also ich meine, was will uns das denn eigentlich mitteilen? Also
ich denke, das ist eine sehr hochphilosophische Abhandlung darüber, dass Rock'n'Roll das einzig Wahre im Leben ist. Wie man das ja ganz selten bei AC/DC erlebt.
Also auch hier wieder ein ja, sehr typischer AC/DC-Song, sehr typische AC/DC-Thematik. Und ist das denn ein Song, der auch live noch häufig gespielt wird?
Also damals auf der Black Ice Tour tatsächlich nicht. Zumindest nicht bei dem Konzert, wo ich war.
Also wir können mal einen kleinen Vergleich wagen. Also Hell's Bells wurde 1352 Mal live gespielt. Ich muss sagen, wenn ich irgendein Lied 1352 Mal live spielen müsste, würde ich, glaube ich, auch so zucken auf den Boden legen wie Angus Young. wohingegen Rock'n'Roll and Noise Pollution 491 Mal, nicht mal halb so oft gespielt wurde. Und zwar zuletzt, haltet euch fest, ihr wusstet es, am 17. Juni 2003 im Circus Krone zu München. Seitdem verbannt.
Was ist damals passiert?
Tja, was ist da passiert? Das ist die Frage. Ich würde jetzt gerne, wenn ich schon die Statistiken durchgehe, welcher Song wie oft gespielt wurde. Was ist denn für euch der, ja gut, der Stinker des Albums, die Schippen mir auch nicht lang, haben wir schon gehört, aber was ist denn der unauffällig, also es gibt ja ein Lied, was tatsächlich nur einmal gespielt wurde und ihr könnt ja mal raten, welches das ist.
Oh, Dominik, bitte. Boah. Einmal. Nur. Einmal live.
Einmal.
Hat sich nicht qualifiziert für weitere Verwendung.
29. Juni 1980, einmal in Belgien.
Ich würde sagen, What Do You Do For Money, Honey, vielleicht.
Es wurde 165 Mal gespielt, tatsächlich. Oh.
Shake a Leg?
Es ist Shake a Leg, ganz genau. Ein einziges Mal, jawohl.
Krass.
Und ansonsten kann man sagen, und das ist natürlich einfach schon gewichtig, ne, bei 10 Liedern, die das Album hat, hast du ganz klar 4 Lieder, die eigentlich bei keinem Konzert fehlen dürfen. Hell's Bells, Back in Black, Shoot a Thrill und You Shook Me All Night Long. Genau.
Der Popsong, na gut.
Der Popsong, genau. Das zweitmeistgespielte Album in totalen Zahlen, übrigens auch von AC/DC, davor liegt nur noch, nicht Highway to Hell, sondern TNT.
Haben wir das auch geklärt?
Genau, und all diese Wagnisse oder Nicht-Wagnisse, das würde ich jetzt mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern überlassen, das zu beurteilen, haben sich auf jeden Fall ausgezahlt, beziehungsweise zumindest die Entscheidung, überhaupt weiterzumachen, hat sich ausgezahlt. Denn das Album gilt heute als zweitmeistverkauftes Album der Welt. Und zwar hinter
Thriller von Michael Jackson.
Genau. Und vor Dark Side of the Moon übrigens. Richtig.
Ach so, ich hätte jetzt...
Genau.
Na, okay, gut, ja.
Nee, so, erzähl.
Ja, ich hätte jetzt gedacht, irgendwas von Madonna oder so. Aber natürlich, ist ja absolut recht. Genau, ABC, okay. Ja, danke, genau.
Whitesnake. Ja, nein. Der Erfolg gab ihnen recht und man kann jetzt viel darüber philosophieren, was hat sie damals dazu getrieben, weiterzumachen, wie konsequent haben sie ihren Stil, ihren Gesang verändert oder nicht verändert. Auf jeden Fall hat Brian Johnson selber, also Brian Johnson, der neue Sänger, 2022 nochmal gesagt, dass Bon Scotts Eltern, Angus und Malcolm Young, signalisiert hätten, dass sie weitermachen sollen. Und inwiefern jetzt nur der Geist von Bon Scott über dem Album schwebt oder eventuell sogar noch Handfesteres, das kann uns Eckhardt erklären.
Genau, denn es gab eine kleine Kontroverse, von wem eigentlich jetzt die Texte stammen. Ob die jetzt alle aus der Feder des neuen Songwriting-Trios Brian Johnson, Angus und Malcolm Young stammen oder ob nicht noch Bon Scott damals etwas beigetragen hat. Das war nämlich eine Sache, die seine damalige Freundin behauptet hat. Und wie das jetzt war, das kann man eigentlich nicht mehr nachprüfen. Und das wird, glaube ich...
Ich glaube, es gibt nichts wirklich Handfestes, muss man sagen. Nein. Es ist schon klar, Dominik hat es am Anfang gesagt, es ging eigentlich sehr, sehr schnell in die nächste Albumproduktion. Die haben damals jedes Jahr ein Album rausgehauen. So auch hier. Es gilt wohl als bestätigt, dass Demos existiert haben und ziemlich sicher wird Bon Scott auch Demos gehört haben. Aber irgendwelche Anzeichen dafür, dass dieser sehr komplexe sexualisierte Lyrikstil jetzt 1:1 geklaut wäre, gibt es tatsächlich in der Form nicht. Und da sind auch einfach, da gibt es über die vielen, vielen Jahre, die seitdem ins Land gezogen sind, sehr viel unterschiedliche Aussagen, sehr viel unterschiedliche Erinnerungen auch. Aber offiziell bleiben alle Songs auf Brian Johnson angemeldet und ich glaube, davon können wir auch ausgehen. Aber eins ist, glaube ich, klar, Back in Black wäre ohne Bon Scott nicht das geworden, was es geworden ist, nämlich ein Meilenstein.
Alex, du hast ja gesagt, jedes Jahr erschien ein neues Album und so ging es dann ja auch tatsächlich weiter. 1981 kam schon wieder der nächste Mega-Seller, der es wirklich war. For Those About to Rock
We Salute You. Auch ein ja, okay. Stapel. Da kam es dann noch kurz von mir raus.
For Those About to Rock war aber ja tatsächlich auch das Ende einer Ära, weil es das letzte von drei Alben war, die Matt Lang für AC/DC produziert hat, der ja hier schon mal Thema war, als Eckart und ich über Def Leppard sprachen und Hysteria.
Genau.
Und ich finde es ja schon sehr krass, dass dieser Produzent Matt Lang in sowohl so ein rotziges AC/DC-Album mit der genau dem richtigen Sound versehen kann, den es braucht, als auch den super polierten Poprock von Def Leppard. Also auch da haben sich AC/DC jemanden vom Fach geholt, der wirklich nur das Beste aus einer Band herauskitzelt für Back in Black und auch den Nachfolger. Und Highway to Hell hat er ja auch schon gemacht, diese Trilogie, quasi die drei großen Pfeiler der AC/DC-Diskografie, ja, alle von ihm produziert. Und ja.
Ich finde es auch immer total interessant, also man kann das ja immer so abtun, irgendwie Produzent, ja, was macht der eigentlich, ne? Die Songs sind schon fertig und der nimmt die dann auf und die klingen so wie auf den Demos und im Studio und keine Ahnung. Und das ist wirklich so ein Learning auch von mir, also ja, seit wir diesen Podcast machen, welchen Einfluss eigentlich so ein Produzent auf den finalen Sound hat. Trotzdem ist AC/DC natürlich schon eine Band, die einen sehr definierten Sound vorgibt. Eigentlich, da kann man ja eigentlich gar nicht so viel noch dran regeln. Also nicht so viel wie bei Def Leppard auf jeden Fall.
Wahrscheinlich nicht. Aber das ist ja auch, also ne, beim Produzenten denken ja viele immer an den, der da die Knöpfchen dreht. Aber das ist ja im Zweifel gar nicht der Produzent. Also zum Beispiel Rick Rubin ist ja, der kann ja gar nicht einen Mischpult bedienen oder so, sagt er ja auch selber. Und trotzdem ist er ja ein Star-Produzent. So, der hat ja dann immer irgendwelche Recording-Engineers, die die Knöpfe für ihn drücken. Und auch hier bei Matt Lang gibt's ja dann auch andere Leute, die da noch für den das tatsächliche Knöpfchen drücken und basteln des Sounds sind da ja dann auch teilweise andere noch beteiligt gewesen. Hier zum Beispiel bei Back in Black unter Engineering dann Tony Platt. Oder zwei Assistant Engineers gab's dann auch noch. Den Mix hat sogar auch noch jemand anderes gemacht. Ne? Aber als Produzent war ja Matt Lang dann quasi, wie soll ich sagen, das ist ja wie der Regisseur bei einem Film, der am Ende all diese Elemente und die Bausteine irgendwie zu einem kohärenten Ganzen zusammenfügt. Fügen soll, ne? Das, was die Band liefert, das, was der Mixer hinterher macht, das, was der Sound Engineer während des Recordings macht, das sind ja all die Sachen, die der Produzent im Blick behalten muss, damit das Ganze am Ende ein kohärentes Ganzes ergibt. Und viele Produzenten haben ja auch viel mehr Einfluss auf die Songs, selbst wenn sie dann nicht als Songwriter gecredited werden, aber gerade was dann so konkrete Arrangements im Studio angeht, viel mehr Einfluss darauf, als man oft so denken würde. Der sagt dann ja vielleicht auch nochmal, hey Angus, jetzt in diesem Beispiel, ob das Riff da wirklich viermal mit exakt dem gleichen Ablauf wiederholt werden muss oder ob es zweimal nicht auch tun, denkt da doch nochmal drüber nach.
Ja.
Sowas sind ja eigentlich Sachen, für die ein Produzent da ist.
Ich glaube, es ist tatsächlich ja hier sogar relativ gut überliefert. Also er hat unglaublich viel mit Brad Johnson alleine auch gearbeitet, der sich in seinem Gesang hat auch wirklich sehr, sehr lange unsicher war und eigentlich auch nicht für gut genug für diesen Sound gehalten hat. Und gerade daran wurde sehr viel gearbeitet. Und gleichzeitig finde ich, wo du gerade von diesem vielleicht goldenen Trio und Alben sprichst, so, auch vorher hatten AC/DC-Alben schon Hits, aber gerade jetzt die drei haben halt einfach mehrere Hits pro Album in unglaublich kurzer Zeit. Und ich glaube, ich finde da sogar den Rick Rubin-Vergleich ganz passend. Es geht ja darum, damit zu arbeiten, was da ist, aber es eben, soweit das bei AC/DC geht, noch mehr zu kondensieren oder auf die Essenz einzukochen. Das ist so ein Ding mit You Shook Me All Night Long. Ich finde das gar nicht so einen super reingepflanzten Radiosong, aber es zeigt so eine Straffung, so eine, wo du gerade sagst, muss das Ding viermal oder sonst was, man macht es klarer, man macht es zugänglicher und dadurch wird es vielleicht automatisch einprägsamer oder, oh Gott, schlimmstenfalls sogar radiotauglicher so, ne? Aber es ist nicht so ein, das ist nicht so ein Ding, wir verpassen jetzt hier Kiss an Disco-Produzenten, sondern es erarbeitet ganz klar mit dem, was AC/DC mitbringen. Und
was sie natürlich noch nicht mitgebracht haben, nämlich die Glocken am Anfang von Hell's Bells, um hier nochmal den Bogen zu spannen sozusagen. Das ist natürlich wirklich dann auch eine Überlegung. Ja, woher kriegen wir dann die Glocken eigentlich? Und dann irgendwie sich zu denken, nein, wir müssen erst noch eine Glocke gießen lassen, die genau diesen Sound hervorbringt. Das ist natürlich schon naja, da muss dann natürlich auch ein bisschen Geld da sein von der Plattenfirma. Na gut, anderes Thema. So, was haben wir? Also, wir haben ein super tolles Album, das sich hervorragend verkauft hat. Wir haben eine Band, die sich musikalisch vielleicht nicht so ganz neu definiert hat, aber die in eine neue Ära eingetreten ist. Sex, Drugs und Rock'n'Roll, da hat sich nicht viel geändert eigentlich. Und wunderbar, dann haben wir jetzt eigentlich alle offenen Fragen zu Back in Black und AC/DC beantwortet. Und ja, die Frage geht an euch. Back in Black, ein würdiger Nachfolger von Highway to Hell, sagt uns eure Meinung. Schreibt uns Kommentare auf Facebook oder Instagram, wo wir unter dem Handle Boys of Summer Podcast zu finden sind, oder schickt uns eine wütende E-Mail.
Gleichzeitig, wenn ihr es mit möglich machen wollt, dass wir uns hochkarätige und ganz ehrlich sauteure Gäste wie Dominik Rothe weiterhin in diesem Podcast leisten können, dann freuen wir uns, wenn ihr an unserer digitalen Kollekte in Form unseres Patreon-Accounts teilnehmt. Da könnt ihr uns unterstützen, patreon.com/boysofsummerpodcast, und dafür sorgen, dass dieser Podcast das tut, was Bon Scott nicht konnte, nämlich am Leben bleiben.
Jo, Dominik, schön, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Und wie gesagt, der schwarze Koffer mit unserer digitalen Kollekte, der ist auf dem Weg zu dir.
Genau. So, das war ein bisschen zu viel Rock'n'Roll für mich. Ich gehe jetzt wieder weiter Alpha will hören. Aber ich sag vielen Dank. Das war, hat sehr viel Spaß gemacht mit euch.
So nämlich. Wir sind in 2 Wochen wieder zurück und ihr könnt ja schon mal Wetten abgeben, ob wir Back in Black sind oder in einer anderen Farbe wiederkommen. Bis dahin, tschüss und gute Nacht. Eure Boys of Summer.